Als jüngst das Umweltbundesamt warnte, die Spree könne künftig viel weniger Wasser durch Brandenburg bis nach Berlin führen, also zu der Millionenstadt, die auf dieses Wasser ganz stark baut, da wurde jedem klar, was uns scheinbar natürlich so zukommt, ohne Beschränkung zufließt und dann beliebig aus jedem Hahn zu zapfen ist, das wird knapper. In welchem Maße ist eine zweite Frage, aber das bleibt nicht immer so, wie es ist. Im Norden des grünen Deutschlands, aber auch an vielen anderen Stellen auf diesem Kontinent, wie auf fast allen Kontinenten. Und das hat im Blick Dieter Gerten, diese globale Perspektive auf das Wasser. Er ist Koordinator für Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Professor für Klimasystem- und Wasserhaushalt im globalen Wandel an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und jetzt ist er im Studio. Schönen guten Tag, Herr Gerten.
Guten Tag.
Ja, warum wird auf unserem so blauen Planeten überall Wasser, wenn man von oben aus dem Weltall guckt, denn das Wasser eigentlich knapp?
Na, blau ist er erstmal, wenn man drauf schaut, wegen der Ozeane. 70% dessen, was man sieht, sind die Ozeane. Und dann haben wir natürlich sehr unterschiedliche Niederschlagsverteilungen naturgemäß auf der Welt. Also es gibt Gegenden, die chronisch trocken sind, andere, die chronisch nass sind. Und wir hier in Deutschland sind so in einer gemäßigten Klimazone mit wechselhaftem Wetter in der Regel immer gewesen. Nur zeichnet sich jetzt dank des globalen Klimawandels ja doch zeichnen sich stärkere Änderungen ab in den Großwetterlagen, in der Dauer der Wetterlagen, in der Intensität von Dürren, Hitzewellen und auch Hochwasserlagen. Also da ist sehr starke Veränderung im Gange, die, wie man eigentlich sagen kann, von Hitzewellen jetzt mal abgesehen, sehr viel auch übers Wasser gespielt werden. Mal viel zu wenig, mal viel zu viel.
Und das Wasser kommt zwar aus den Meeren, als Regen wird es aufgenommen und es gibt einen großen Kreislauf, aber es wird auch viel entnommen, zumindest machen die Menschen das mit einem gewissen Ungleichgewicht.
Also erstmal, Sie nennen den Kreislauf, ja, der läuft seit Bestehen der Erde fast, oder seit das Wasser auf die Erde gekommen ist, muss man genauer sagen, global, regional ab und umverteilt das Wasser zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Regionen, sodass man immer so eine gewisse Menge hat, die verfügbar ist. Das ändert sich, wie gesagt, durch Klimawandel und verschiebt sich. Aber auf der anderen Seite gibt es ja die Nachfrage durch die Menschheit sozusagen. Also wie viel entnehmen wir an dem Oberflächenwasser? Wie viel stauen wir auf hinter Talsperren? Wie viel entnehmen wir aus dem Grundwasser? Wie viel regulieren wir die Flussläufe? Also es gibt sehr massive Eingriffe seit einigen Jahrzehnten in das Weltwassersystem sozusagen. Und wir haben uns damit irgendwo auch abhängig gemacht von den Strukturen, die wir selber geschaffen haben. Und in vielen Regionen führt es letztlich dazu, dass viel mehr Wasser entnommen wird, als über längere Zeiträume neu gebildet werden kann. Und dann kommt der Klimawandel noch obendrauf sozusagen, der in vielen Regionen zu weniger Niederschlag führt und auch noch zu höherer Verdunstung wegen steigenden Temperaturen, weswegen mehr Wasser in die Atmosphäre verloren geht und da als erschwerender Faktor noch hinzukommt. Das ist der Klimawandel verstärkt gewisse Muster und wir sehen hier zum Beispiel auch Fälle, dass Wetterlagen jetzt über Wochen anhalten, während früher so eine Wetterlage, ich sag mal im Schnitt alle 4 bis 7 Tage sich gewandelt hat und wir eher hier jetzt auch Lagen haben, wo über Wochen Dürresituationen vorherrschen oder auch schon mal Situationen mit Tiefdruckgebieten, die lange übers Land wabern und dann die ungeheuren Regenmengen herunterlassen, wie vor zwei Jahren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Sie sprachen jetzt gerade von Mustern. Ich sag mal so ganz platt vielleicht, also das Wasser ist gar nicht knapper, nur der Durst der Menschen wird größer oder welcher Menschen? Kann man das genauer sagen?
Ja, da sind wir beim Begriff der Knappheit erstmal. Ja. Das ist eigentlich das Verhältnis von Angebot, also wie viel Wasser ist in Grundwasser, in Flüssen und so weiter vorhanden und die Nachfrage. Und wenn das nicht mehr im Verhältnis ist, dann würde man von Knappheit sprechen. Das heißt, es wird mehr angefragt oder mehr entnommen, als eigentlich da ist. Und es gibt den Trend, dass die Menschheit immer durstiger wird sozusagen. Also die Wassernachfrage ist enorm gestiegen im letzten Jahrhundert. Das hat natürlich sehr viel zu tun mit Bevölkerungswachstum, weil jede Person dann im Prinzip eine bestimmte Menge Wasser bräuchte. Aber auch gibt es Millionen Fälle von falschem Management des Wassers. Also zum Beispiel Bewässerungsanlagen, die sehr ineffektiv sind, wo sie eigentlich die doppelte Wassermenge entnehmen müssen, als sie eigentlich bräuchten, um die Pflanzen zu bewässern.
Ein großer Strahl statt vieler Tröpfchen zum Beispiel.
Ja, oder Bewässerung über den ganzen Tag hinweg oder auf Gebieten des Felds, wo es jetzt eigentlich gar nicht nötig wäre. Also das sind so technische Drehschrauben, wo man zumindest in einer bewässerten Landwirtschaft dran drehen kann. Die Industrie ist natürlich auch ein großer Wasserverbraucher. Das geschieht dann eher auch zur Kühlung von Anlagen, auch von Atomkraftwerken beispielsweise und anderen Kraftwerken. Da fließt das Wasser irgendwann wieder zurück, ist aber dann oft auch erwärmt oder auch verschmutzt. Und man muss es eigentlich aus der Bilanz auch wieder abziehen. Ja, und dann gibt es quasi Wüstenregionen, wo ganze Städte gebaut wurden, beispielsweise Phoenix, Arizona und andere Städte im Westen der USA, wo man da gleich sich fragen kann, hier
warum
wird eine
hier?
Stadt gebaut in einer Wüstenregion, ist doch klar, dass da kaum Wasser ist, aber die leben halt damit, ins Grundwasser immer tiefer zu bohren oder sich ein System von Talsperren errichtet haben, was dann den Wasserzufluss in bestimmte Gegenden organisiert hat. Was aber jetzt alles viel anfälliger wird, auch durch Klimawandel, zum Beispiel dort in der Region, wo es viel weniger regnet als im letzten Jahrhundert. Und die steuern da auf massive Probleme zu.
Professor Gerten, bis zu unserer Art der Produktion. Nicht nur das, was wir essen, braucht zum Teil sehr viel Wasser, sondern auch die Kleidung, die wir anhaben, die Baumwolle, die produziert werden muss, transportiert werden muss, gewaschen wird und dann nochmal extra ausgewaschen im Laden hängt. All das sind Faktoren, die ich vielleicht gar nicht merke, die mir nicht bewusst sind. Ja. Beim Klimawandel, da reden wir ja über diesen CO2-Fußabdruck, dann kann ich genau bemessen, was mache ich eigentlich, was bewirke ich mit meinem Fliegen, Autofahren statt zu Fuß gehen, Fahrradfahren oder es bleiben lassen. Da kann ich es ganz genau sehen. Gibt es sowas wie einen Wasserfußabdruck?
Ja, den gibt es. Also nochmal zurück zu der Landwirtschaft, die ich eben nannte, bewässerte Landwirtschaft. Da kann man ja mal drüber nachdenken, welches Produkt wurde denn da wo bewässert. Und das sind dann zum Beispiel auch Baumwollfelder, die uns ermöglichen, die Kleidung zu fertigen, aber auch Erdbeeren, Tomaten in Südspanien, die bewässert werden müssen in diesem heißen, trockenen Klima und damit auch eine große Menge an Wasser verschlucken. Und das wäre auch der Wasserfußabdruck für jede Person, für jedes Unternehmen, für jedes Land. Eigentlich kann man ihn berechnen, wie viel Wasser geht ein in die Produkte, die wir konsumieren, in der Herstellung des Produkts. Also bei landwirtschaftlichen Produkten, Textilien, ist es die Menge von Wasser, die aufs Feld gebracht wird zur Bewässerung oder die auch als Regen dorthin fällt. Dann kann man ausrechnen, wie viel Liter an Wasser sind benötigt, um ein Kilogramm Weizen oder ein Kilogramm Rindfleisch zu produzieren. Und so könnten Sie das quasi umlegen, alles, was Sie heute gegessen haben, wie viel Wasser ist dort eingeflossen. Und darüber kann man ja reflektieren, über diese globalen Zusammenhänge. Nicht nur, wie viel Wasser geht ein in das Produkt, sondern wo wurde das Produkt und seine Bestandteile hergestellt, um dann zu überlegen, ist das vielleicht eine wasserknappe Gegend? Hätte man das Wasser nicht vielleicht auch anders für die Bevölkerung vor Ort einsetzen können? Und so kommen sie dann ja quasi ins Überlegen, ja, die ganzen, alles, was ich tue und lasse und esse, das hat irgendwie auch mit Wasser zu tun und gegebenenfalls erhöht es auch den Druck auf die Wasserressourcen in bestimmten Ländern. Also alles, wo man weiß, dass das in Trockengebieten produziert wurde für den Export, also in wasserknappen Gebieten im Prinzip auch, könnte man zumindest überlegen, ob das jetzt sein muss und ob man durch den Verzicht auf diesen Konsum ein klein bisschen dazu beiträgt, die Wasserknappheit in den Ursprungsgebieten des Produkts zu beschränken.
Das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio mit Professor Dieter Gerten, Wasserexperte vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ist das tatsächlich so, dass wenn ich hier viel Wasser verbrauche, ein anderer darunter zu leiden hat?
Es kommt halt wieder darauf an, von welchem Produkt wir sprechen. Also letztlich würden Sie jetzt Tomaten essen, die in Südspanien in heißen Zeit produziert wurden und dort Bewässerungswasser erzeugt haben, könnten Sie sich fragen, muss das jetzt sein, weil durch diesen Verzehr und diesen Konsum Sie ein bisschen beteiligt sind eben an der möglichen Wasserknappheit da oder vielleicht auch einfach an der unfairen Verteilung von Wasser, die dann in die Agrarindustrie, in die industrielle Produktion sozusagen geht und allerdings dann vielleicht Leuten vor Ort für andere Zwecke nicht zur Verfügung steht oder auch den Ökosystemen im Fluss Also wenn Sie Flüsse, Grundwasser leerpumpen sozusagen, schädigen Sie damit natürlich auch die Artenvielfalt und die Ökosysteme in diesen Flussbereichen, wo es auch eine Menge an Streitfällen im südlichen Spanien jetzt gibt, wo sich Firmen streiten, die mehr Wasser für ihre Zwecke wollen, unter anderem für die Landwirtschaft, was aber dann zu Kosten von sehr wertvollen Auensystemen und Flussökosystemen und Feuchtgebieten im weiteren Sinne geschehen würde. Und da rebelliert dann auch schon mal die Bevölkerung dagegen.
Da sind wir schon bei diesem Thema Streit, dass die Menschen dazu neigen, sich gegenseitig, es gibt ja diesen Ausdruck, das Wasser abzugraben, weil es eben so elementar ist, weil man es für alles braucht. Ist zu befürchten, dass um Wasser der Streit zunehmen wird, womöglich es zu Kriegen kommt?
Und dass die Streitereien zunehmen, ist nicht nur zu befürchten, sondern zeigen Statistiken jetzt eigentlich ganz deutlich, dass die Anzahl der Wasserkonflikte global sehr zugenommen hat in den letzten vielleicht 15 Jahren. Und die Konflikte sind allerdings sehr unterschiedlicher Art. Also einmal sind es Konflikte, bauen sie oben an einem Fluss einen Staudamm, der hält ja Wasser zurück und kann dann gegebenenfalls die Leute oder die Staaten unterhalb des Staudamms beeinflussen.
Türkei, Syrien ist zum Beispiel.
Türkei, Syrien. Es gibt dann auch so weniger deutlich ausgesprochene, verstecktere Dinge wie zwischen China und südostasiatischen Ländern. Indien, Pakistan ist da auch so eine kritische Gegend diesbezüglich. Ja, und dann sehen wir im Ukraine-Krieg jetzt, dass Wasser ja auch als Waffe eingesetzt wird.
Also Wachowka, der Staudamm.
Bombardierung des Staudamms, ja. Aber auch immer schon die Drohung und die tatsächlichen Eintritte von der Abschneidung von Trinkwasserzufuhr für Bevölkerungsteile. Also das alles geschah auch in früheren Kriegen und kann da ein Mittel sein. Allerdings ist kein Fall bekannt, wo jetzt Wasserknappheit oder Wasserkonflikte zu einem echten internationalen Krieg geführt hätten. Das kann eine Rolle spielen und die Spannungen werden, denke ich, vor allem auch so im zentralasiatischen Bereich bis mittleren Nahen Osten steigen, weil ja auch wieder durch den Klimawandel auch dort die Wasserressourcen weiter zurückgehen werden. Das erhöht sich ja auch die Spannung zwischen den Ländern.
Aber erstmal kommt ja hier und da das Wasser runter von den Gletschern, die schmelzen und womöglich mit steigenden Wasserspiegeln, in Meeren, in Ozeanen.
Gletscherschmelz ist ein Teil davon, das stimmt. Solange sie schmelzen können, in den nächsten Jahrzehnten wohl noch, erhöht es zuerst mal das Abflussvolumen, was aber dann oft auch als Hochwasser kommt und jetzt dann überhaupt nicht dienlich ist. Aber mittelfristig versiegt der Strom eben und man kann dann eben ausrechnen, dass hunderte Millionen von Menschen in Zukunft durch die Gletscherschmelze weniger Wasser bekommen werden über die Flüsse, weil es einfach nicht mehr nachgeliefert werden kann. Der Schnee, das Eis ist dann einfach geschmolzen. Und das sieht man im kleineren eben auch im mitteleuropäischen Bereich. Also in der Schweiz gab es ja auch den Fall letztes Jahr sehr dürren Sommer, auch jetzt wieder ein dürrer Winter, wo eigentlich gar nicht mehr der Schnee nachgeliefert wird auf die Gletscher. Und das dann jetzt im Sommer auch zu weniger Abfluss führen könnte, so als Nachhall vom Winter und auch noch vom letzten Jahr.
Ich fasse noch mal kurz zusammen. Das Wasser wird sehr stark gebraucht, verbraucht vielleicht von Menschen, auch wenn sie tausenderlei Arten gefunden haben, Wasser hin und her zu führen, vielleicht auch doppelt zu nutzen. Aber im Moment reicht es einfach nicht. Dieser Fußabdruck des Wassers ist für die Gesellschaften, für uns viel zu groß geworden. Und dann gibt es als zusätzliche Dynamik diesen Klimawandel. Und das, was Sie gerade geschildert haben, dann ist der Gletscher irgendwann weg oder die Gletscher sind weg, das ist ja nicht mehr rückführbar, das ist ja nicht mehr umkehrbar. Was heißt das also für unseren, nicht nur Umgang mit dem Wasser, sondern unsere Versorgung mit dem Wasser, wenn Sie mal Jahrzehnte weiterdenken?
Ja, genau, also Klimawandel, das beeinflusst die Wassernachfuhr, also die Angebotsseite sozusagen, und in vielen Regionen wird es einfach zurückgehen. Damit wird man einmal leben müssen. Und deswegen muss das Licht auch auf die Nachfrageseite geworfen werden. Wir haben ja in vielen Regionen sehr auf Kosten, sage ich mal, einfach auch das Wasser, der Wassersysteme gelebt, es umgebaut, immer wieder Wasser hergeschafft, wo es nur ging.
Was? Dem Grundwasser was weggenommen, etwa im Westen der USA?
Das Problem ist, wenn sie tief ins Grundwasser gehen, weil da dauert es Jahrhunderte bis Jahrtausende, bis das durch Regen eigentlich wieder aufgefüllt werden würde. Das sind auch so Zeitbomben in einigen Gebieten. Wenn da das Ende der Fahnenstange erreicht ist, dann geht da auch nichts mehr. Also man braucht so ein Umdenken über die Nutzung und die effektive Nutzung. möglichst effektive Nutzung von Oberflächenwasser und auch von Grundwasser, das erstmal als Gesamtsystem verstehen, schauen, wo jetzt Stellschrauben sind. Also ich nannte jetzt mehrfach die Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft, auch in der Industrie. Sie können natürlich im Haushaltsbereich sparen, aber wir brauchen auch naturnahe Wasserlandschaften, die einfach Wasser auch zurückhalten, was dann unter anderem auch wieder für den Hochwasserschutz relevant ist. Ja, und überhaupt auch Regularien, die Möglichkeiten auch für Deutschland aufzeigen in Dürresituationen. Was kann man denn tun, um auch dann eine faire Verteilung und genügend Wasser für alle zu bewerkstelligen? Da wird man schon genauer schauen müssen, wer bekommt wo eigentlich Wasser zuerst? Wie kann man die Nutzung effizienter machen? Was muss man im Zweifelsfall abstellen? Also Luxuswasserverbrauch wie Pools befüllen, das hatten wir schon in den letzten Jahren, dass vereinzelt Verbote ausgesprochen wurden oder tagsüber den Rasen zu sprengen.
Das sind Vorboten von einer veränderten
Nutzung. Eigentlich Vorboten, weil Sommer wie jetzt zuletzt liegen klar im Trend der Klimasimulationen und Projektionen und es wird einfach immer wärmer mit einer Tendenz zu immer trockeneren Sommern, allerdings auch immer wieder der Gefahr von Starkregenereignissen und Hochwassern. Also das ist das Interessante in so einer gemäßigten Klimazone oder so einer Deutschland zwischen der fast vor allem sommertrockenen Hochdruckzone im Süden Europas und dem kühleren Norden sind wir da in einer Zone, wo es eigentlich immer wechselhaft bleibt. Und wir aber auch dann die Extreme haben werden. Dürren gleichermaßen Fluten und uns an beide irgendwie anpassen werden müssen.
Zwei Dinge würden mich noch interessieren. Das eine sind Techniken. Seit es Menschen gibt, haben Sie Techniken gefunden, um Wasser zu nutzen, besser zu nutzen? Haben Sie sehr viel einfallen lassen? Kann man nicht diese Hochwasserereignisse gleich runterleiten ins Grundwasser? Glauben Sie, da werden die Menschen noch technisch findiger werden? Erste Frage.
Also der Erfindungsreichtum war enorm in den ganzen letzten Jahrtausenden immer, das Bemühen, das Erkennen. Wir haben zu wenig Wasser für unseren Bedarf, wir können was heranschaffen sozusagen. Oder jetzt genau die Maßnahmen, die Sie nennen, auch Starkregen ins Grundwasser umleiten, wird diskutiert. Das kann lokal eine gewisse Maßnahme sein oder sogar Überlegungen, Ostseewasser nach Berlin zu schaffen, indem man es vorher entsalzt. Aber das sind wieder
aufwendig und teuer.
Ja, sehr groß angelegte Gedanken, die aufwendig sind, die teuer sind und vielleicht auch nicht an den Kern des Problems gehen, also im Sinne von, dass wir doch noch mal viel umfassender und tiefer über unser Verhältnis zu Natur und Wasser nachdenken müssen und jeder und jede mal überlegen kann, wie sehr schätze ich das denn wert? Was kann ich denn tun, um Wasser sparsamer einzusetzen? Wie kann ich mir die globalen Zusammenhänge bewusst machen? Also das betrifft jetzt die Privatperson, aber natürlich auch Leute an Behörden, in Industrieunternehmen, breite Diskussionen.
Auch letztendlich die Staaten untereinander.
Ja, natürlich.
Sie propagieren, Professor Dieter Gerten, einen Wasserethos. Das heißt, das, was Sie jetzt gerade geschildert haben, dann auch auf den Punkt zu bringen und zu sagen, das ist eine Leitschnur für uns, da wollen wir jetzt nicht mehr drunter gehen, wir wollen es nicht verschwenden. Und jetzt kommen wir mal zu diesen weg von den Individuen, von den Einzelnen, die sich vielleicht die Schüssel beim Duschen hinstellen, um das Wasser zu gebrauchen, was sicher nicht Schlechtes ist, aber kommen wir mal zu denen, die miteinander agieren müssen. Wir haben über Konflikte geredet. Glauben Sie, dass die Kooperation, die ja beim Klimaschutz schwierig ist, sage ich mal, vorsichtig ausgedrückt, dass die beim Wasser möglich ist? Verträge über eine gemeinsame Wassernutzung, etwa von Staaten, die einen gemeinsamen Fluss haben und sich nicht das Wasser abgraben, sondern einfach aufteilen, die gibt es ja.
Da bin ich in einer gewissen Weise sogar hoffnungsvoller. Also das Klimawandel scheint immer noch sehr abstrakt für viele Menschen zu sein und sehr weit weg, sehr global und so. Aber beim Wasser erfährt man immer sehr unmittelbar, wenn es zu viel und zu wenig ist. Und man sieht auch, dass also wir sprachen eben über Konflikte, aber es gibt auch hunderte Abkommen zwischen Staaten, die was gemeinsam Wasserressourcen gemeinschaftlich zu bewirtschaften. Und das wird zunehmen müssen in Zukunft. Man wird sich viel mehr verständigen müssen über mögliche Konfliktpotenziale, über die Effekte des Klimawandels, über die maßlose Nutzung von Wasser in einem Land, was das andere Land beeinflussen kann. Ja, und so weiter. Und es gibt auch eine Tendenz, dass, wenn sich die Wasserknappheit wirklich sehr verschärft, dass da zunächst die Spannungen steigen, aber ab einem gewissen Punkt, wenn alle erkennen, das ist eine Situation, wo wir akut kaum noch mit umgehen können, dass man sich dann doch zusammenfindet und wieder nach Lösungen sucht.
Einkehrt.
Ja, Und zum Wasser gab es eine große, von den Vereinten Nationen organisierte Weltwasserkonferenz im März, wo zumindest nochmal die Befunde zusammengetragen wurden und viele Länder vertreten waren, die sich allerdings nicht sehr verbindlich geeinigt haben, das Weltwassersystem stärker in den Blick zu nehmen. Solche Konferenzen gab es immer mal wieder mit Versprechungen, aber immerhin war diesmal eine im Hauptquartier der Vereinten Nationen sozusagen. Und die Hoffnung ist jetzt groß, dass sich daraus was entwickelt. Andererseits haben sie immer dieses Verteilungsfrage, also Wasser ist so ungleich verteilt weltweit, dass bestimmte Regionen ganz andere Probleme haben als wieder andere. Da kann man nicht sagen, es gibt jetzt die eine Lösung für alle. Man kann auch nicht sagen, dass die Probleme überall dieselben wären, sondern es ist so verteilt. Und das ist die Schwierigkeit wahrscheinlich auch, warum es nicht zu einer globalen Wasserpolitik bisher gekommen ist, sondern sehr verteilte Lösungen da sind, was vielleicht auch sein muss. Und die Schwierigkeit selbst für Wissenschaftler ist, das Ganze im globalen Bild zusammenzudenken und zusammenzubringen in seiner Vielfältigkeit.
Aber es gibt doch immer wieder, wie sagt man neudeutsch, Best Practice Beispiele, ja. Also ein gutes Vorbild. Es gibt nicht nur Menschen oder Gruppen, sondern es gibt ganze Staaten, die uns zeigen, wie man mit wenig Wasser trotzdem sinnvoll auskommt. Haben Sie ein gutes Beispiel dafür?
Ja, es gibt einmal sehr viele Gruppen, die sich natürlich auch engagieren, NGOs, auch Privatunternehmen, wie man Wasser sparsam nutzen kann, wie man Wasser nicht aus Flaschen trinken soll, sondern Trinkwasser aus der Natur sozusagen beziehen soll. Es gibt Länder wie Tansania beispielsweise, die auch das verbriefte Menschenrecht, eigentlich von den Vereinten Nationen vor gut 10 Jahren erklärte Menschenrecht auf Wasser, mal in die Verfassung aufgenommen haben. Es gibt Länder im südlichen Afrika, die sich geeinigt haben, wenn es in einem Land oder einer Region trocken ist, dann helfen wir anderen wieder über diesen Handel mit Produkten, diese Knappheiten auszugleichen. Und so finden Sie natürlich auch nach all den Problemen tausende Beispiele in verschiedenen Gegenden der Welt, wie man auf die besondere Problematik in bestimmten Regionen halt mit spezifischen Lösungsstrategien zu antworten versucht.
Und die sind nicht nur technisch, weil im Raumschiff kann man auch nur das Wasser benutzen, was man mitgebracht hat. Das ist ja immer so ein Beispiel dafür, was kann man damit wachsen lassen, wie kann man das Wasser wieder verwenden. Aber es ist nicht nur technisch gedacht, das ist, glaube ich, auch ein Beispiel dafür zu sagen, hoppla, es wird mir nicht geschenkt.
Ja, also das ist das eben die zugrunde liegende Schicht, die man letztlich braucht, oder das zugrunde liegend andere Denken, nicht Fragen wie in der Vergangenheit oft. Wir brauchen eine bestimmte Menge an Wasser, wie bekommen wir sie her? Mit großtechnologischen Lösungen oder sonst wie. Sondern jetzt wirklich schauen, wie viel Wasser ist in einer bestimmten Region da. Wie kann man das am besten nutzen und fair zwischen verschiedenen Bevölkerungsteilen verteilen. Das wäre das Umdenken, was gefragt ist, was beginnt. Aber Sie können sich vorstellen, es ist ein schwerer, langwieriger Prozess, weil natürlich sehr viele alte Strukturen und alte Denkweisen in das ganze Wassergeschäft noch hineinwirken.
Professor Dieter Gerzen befasst sich beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung mit dem Wasser, mit der Analyse. Und Potsdam ist nun tatsächlich am Wasser gebaut. Vielleicht mal ganz persönlich Sie gefragt, was bedeutet dieser Stoff für Sie? Ist das Natur? Ist das ein Rohstoff? Ist das ein Lebenselixier?
Naturgut und Kulturgut, würde ich sagen. Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist die Bedeutung von Wasser in der Kunst, in Religionen, auch in der Philosophie. Also es gibt da noch ganz andere Erzählweisen über das Wasser, als wir sie jetzt immer noch so ein bisschen technisch geführt haben. Wenn Sie mal auch in die Geschichte hineinschauen, die Erzählungen sind reich über Wasservorkommen, Wasserlandschaften, Wasserknappheit dann nicht so sehr, das scheint dann eher ein neues Phänomen zu sein. Naja, einfach in Kunst, Kultur, Religion im weiteren Sinne, sich damit auch zu beschäftigen und dem Thema anzunähern, das hat mich immer beschäftigt.
Mhm. Na, Kulinarik dann selbstverständlich auch.
Das wäre ein anderer kultureller
Aspekt. Alles Mögliche
Aspekt.
Trinken, ja. Dieter Gerzen. Aber wir können uns jetzt auch mal zuprosten. Wir haben jeder hier ein Glas Wasser.
Mit Wasser.
Warum nicht? Trinken wir darauf, das zur Verfügung steht. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch an Professor Dieter Gerzen vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Er hat ein Buch geschrieben über das Thema, das hat den schlichten Titel Wasser, ist sehr zu empfehlen und bei Beck erschienen. Vielen Dank für den Besuch.
Danke, gerne.
RBB 24 Inforadio. vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.